dauerhaft chronischer Stress, was auch zum Beispiel Übertraining sein kann, ist natürlich auch wieder negativ assoziiert. Und gerade auch Sport erhöht den Cortisolspiegel, den Cortisolwert.
Auch wenn man jetzt mal nur für wenige Tage im Stress ist, dann heilt eine Wunde einfach langsamer.
Interessant ist natürlich auch, wenn man nur noch nicht mal das Durstempfinden hat, sondern nur 10% oder 5-10% an Flüssigkeitsmangel, was wir noch gar nicht richtig als Durst feststellen, geht schon mit 30% Leistungseinminderung einher.
Das sind alles Menschen mit einem sehr hohen Cortisolspiegel, vor allem über die Dauer hinweg, die auch mehr Angstzustände, mehr Depressionen haben, mehr affektive Störungen haben. Was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% der Zuhörer unseren Podcast nicht abonniert haben. Ich finde, das schreit nach einem Call to Action. Also, wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du einen Mehrwert davon hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren könntest auf der Plattform deiner Wahl. Gerne auch bewerten und Familie und Freunde empfehlen. Das hilft uns, den Podcast größer zu machen, bessere Gäste zu holen, noch besseren Content zu liefern. Vielen Dank. Willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan zu Hause. Bei mir sitzt heute die Dorothea, Dr. Dorothea Portius. Du warst schon mal bei uns im Podcast.
Genau, hallo und ich freue mich wieder da zu sein.
Genau, ich glaube es ist ziemlich genau ein Jahr, muss es her sein. Da hast du mit dem Dominik gemeinsam gesprochen über Ernährung, Langlebigkeit, wie man das ein bisschen fördern kann. Und für heute haben wir uns ein anderes spezielles Thema rausgepickt, und zwar Cortisol bzw. Stress.
Mhm. Es ist ein sehr interessantes Thema und das letztes Jahr, ich glaube, das ist ungefähr ein Jahr her, dass ich mit Dominik gesprochen hatte und dann hat mir auch schon so ein bisschen angerissen, gerade auch so Stress und welche Rolle auch die Ernährung da spielt. Ja.
Das ist super relevant. Das bekommen wir auch immer wieder von unseren Hörern mit, was sie denn auch zu Hause beschäftigt. Und Stress ist ein großes Thema. Und da kommt auch häufig die Frage auf, was kann ich denn machen, um meinen Stress zu reduzieren? Und da kennt man natürlich so ein paar Klassiker mit Entspannung, mit Schlaf. Aber wie wir heute auch feststellen werden gemeinsam, Ernährung ist auch ein super wichtiges Thema. Und da wollen wir heute tiefer einsteigen. Vielleicht starten wir einfach mal so ein bisschen damit, mit so einer kleinen Begriffsbestimmung. Was ist denn Cortisol eigentlich?
Mhm. Ja, Cortisol, also ist ein Hormon, ganz, ganz plausibel gesagt, nimmt natürlich auch enorm wichtige Funktionen in unserem Körper ein. Also es wird ja oftmals ziemlich schlecht geredet, weil es immer mit Stress, gerade chronischen Stress assoziiert ist. Aber ohne Cortisol wären wir auch nicht überlebensfähig. Ne? Cortisol nimmt einen gewissen zirkadianen Rhythmus ein. Das heißt, am Morgen ist es am höchsten. Es hilft uns, aus dem Bett zu kommen. Wäre unser Cortisolspiegel morgens nicht da, dann würden wir versuchen, immer weiter zu schlafen. Also wir kriegen durch das Cortisol auch erstmal die Energie, um aus dem Bett zu kommen, den Tag zu starten. Dann kriegt so den maximalen Peak eine halbe Stunde bis eine Stunde nach Aufstehen und dann sinkt es im Laufe des Tages wieder ab. Und es ist so ein bisschen, ist im Balance mit dem Melatonin, unserem Schlafhormon. Das heißt, Cortisol steigt an, sinkt ab und das Melatonin nimmt genau den konträren Zyklus auf. Also Melatonin ist ja unser Schlafhormon, was sich dann für den Schlaf vorbereitet. Und Cortisol hat aber nicht nur nimmt dadurch auch Einfluss natürlich auf den Energiestoffwechsel und hat damit auch enorme Auswirkungen auf mehrere Organsysteme. Also nicht nur auf den Stoffwechsel, also sprich den Kohlenhydrat, Fettstoffwechsel, aber zum Beispiel auch Blutdruckregulation, Temperaturregulation, Zyklus, also auch auf die Geschlechtshormone. Also agiert an verschiedenen Organen, um dann unseren gesamten Körper- und Energiestoffwechsel zu beeinflussen.
Ich finde das immer sehr spannend, weil die beste Analogie, die mir immer zu Cortisol einfällt, ist das Thema freie Radikale im Körper, weil da ist es auch ähnlich wie bei Cortisol. Wir brauchen Cortisol, wir brauchen auch freie Radikale. Von beidem wollen wir nichts zu viel haben und vor allem wollen wir es nicht dauerhaft haben. Mhm. Das ist, glaube ich, für die Leute auch sehr, sehr anschaulich. Ja, wie du gesagt hast, Cortisol, einerseits, wir brauchen es, hat positive Effekte.
Genau.
Wir brauchen diese Energiebereitstellung. Die Leute haben sicher auch schon mal vom Sympathikus, Parasympathikus gehört. Und für Sympathikus ist vor allem das Cortisol relevant, für diese Fluchtreaktion, dass man ja auch genügend Energie hat, um theoretisch wegzulaufen. So sind wir halt nun mal evolutionär gepolt. Ja.
ist ja auch sehr interessant, ne? Wenn man sich anschaut, wenn wir im Stress sind oder auch zum Beispiel, wenn man Sportler oder Sportler, ne? Wenn man Sport treibt, wird auch Cortisol ausgeschüttet, weil Cortisol sorgt dafür, dass Energie zur Verfügung gestellt wird. Es steigert den Blutdruck, ne, und reguliert die Temperatur zum Beispiel nach unten und unterdrückt auch das Immunsystem. Das heißt, der Körper bereitet sich darauf vor, dass wirklich für diese Aktivität die Energiebereitstellung alles bereitgestellt wird, ne, damit andere Energie woanderswo nicht verschwendet wird. Also ganz clever gemacht. Kurzzeitig, absolut ein Gamechanger, absolut wichtig und notwendig. Auf lange Frist natürlich kann es gefährlich werden.
Ja, vor allem, wenn man sich auch anschaut, in der ganz akuten Phase beim Cortisol, diese eigentlich positiven Effekte, die vernachlässigen ja auch akut schon ein bisschen was. Zum Beispiel eine Wunde, die heilt ja dann viel langsamer. Oder auch wenn man jetzt mal nur für wenige Tage im Stress ist, dann heilt eine Wunde einfach langsamer. Eine allergische Reaktion, die fällt tatsächlich ein bisschen schwächer aus, was ja dann eigentlich wieder positiv ist, macht aber ja auch Sinn, weil wenn man jetzt eine Allergie hat, dann arbeitet man ja auch mit Cortison, mit Medikamenten, die einen Einfluss auf diesen Hormonkreislauf auch nehmen. Und das ist auf jeden Fall ja kurzzeitig super hilfreich. Jetzt kommen wir auch gleich so ein bisschen zu den ganzen negativen Auswirkungen, die es auch hat, wenn dieser Cortisolspiegel über die Dauer erhöht ist. Mhm. Was sind da so die wichtigsten negativ oder die schlechtesten negativen Effekte von Cortisol, sage ich jetzt mal?
Also wenn man erstmal schaut, Cortisol nimmt maßgeblich Einfluss auf den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Gerade Kohlenhydrateinfluss, es ist der Gegenspieler vom Insulin. Insulin sorgt ja dafür, dass ist ein anaboles Hormon, das heißt, dass Makronährstoffe aufgebaut werden oder eingelagert werden, sorgt ja eigentlich für die Energie. Einlagerung. Cortisol hingegen sorgt dafür, dass Energie frei wird und somit kann langfristig erhöhte Cortisolspiegel die Insulinsensitivität runtersetzen, was zum Beispiel auf lange Sicht dann auch einen Diabetes oder Prädiabetes fördern kann. Es zeigen auch Studien, dass Cortisol auf lange Frist natürlich auch die Expandierung des Fettgewebes fördert. Das heißt, es kann auch da zu einer Adipositas, also viszeralen Adipositas vor allen Dingen kommen. Also das sind so die Hauptfaktoren, gerade in Bezug auf Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Dann schon angesprochen, es steigert den Blutdruck, ne? Und gerade wenn man unsere ganzen chronischen Krankheiten sieht, diese Dauerstress, ist Cortisol natürlich ein Faktor, der natürlich dann zu Hypertonie und auch anderen kardiovaskulären Problemen führen kann und natürlich auch der Einfluss auf den Geschlechtshormonstoffwechsel. Es zeigt sich vor allen Dingen, dass vor allem Frauen auch mit polyzystischen Ovarien-Syndrom da auch fehlgesteuerte Cholesterinwerte haben, also konstant hohe Cortisolwerte aufweisen und das auch einen Einfluss hat auf die Testosteronproduktion, ne, was ja teilweise auch dann bei Frauen mit polyzystischem Ovariensyndrom vorliegt.
Hast du schön zusammengefasst, sind alles Sachen, die man nicht haben will.
Genau.
Und du hast eigentlich auch erwähnt, bei Cortisol und Melatonin, da ist das so ein bisschen gegenläufig. Wenn Cortisol hochgeht, ist Melatonin üblicherweise niedrig. Jetzt haben wir über Insulin geredet. Da ist es nicht so, dass die nicht auch unabhängig voneinander beide hoch sein können. Und das ist eben genau das, was die Insulinresistenz auch fördert, weil Cortisol mobilisiert eben Sachen aus dem Gewebe, aus der Muskulatur, raus in den Blutkreislauf, damit wir mehr Energie zur Verfügung haben. Und Insulin versucht es die ganze Zeit wieder reinzubringen. Es möchte ja den Blutzuckerspiegel senken. Und wenn das Cortisol halt die ganze Zeit hoch ist, muss das Insulin auch deutlich höher sein. Die Zellen werden auf lang oder kurz dann einfach unempfindlicher. Und das ist eigentlich genau der Mechanismus, den du beschrieben hast.
Genau.
Und bei den anderen Punkten, die du angesprochen hast, das Cortisol oder langfristig hohes Cortisol sorgt ja auch für eine ganz typische Fettverteilung vom Körper. Da gibt es ja auch Morbus Cushing oder Cushing.
Cushing-Syndrom, ja, genau.
Ich bin mir nicht so sicher, wie man das ausspricht. Ja. Das ist Cushing, ist das Cushing. Ja. Man schreibt es auf jeden Fall mit C-U-S-H. Und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie denn Leute mit so einem chronisch hohen Cortisol, die zum Beispiel an diesem Morbus Cushing jetzt leiden, wie die aussehen, was die für Charakteristika haben.
Genau, die sehen halt also sind halt leicht adipös oder adipös meist und dann meist um den Bauchraum rum. Ne? Das ist dieses viszerale Adipositas, kriegen auch meist Wassereinlagerungen, kann auch an den Füßen, auch an den Augen sein. Ne? Das ist so diese typischen Zeichen eines Morbus Cushing, wenn erhöhte Cortisolwerte vorliegen. Und es hat damit auch was zu tun, da Cortisol die Energie versucht freizusetzen. Einerseits sorgt es dafür, dass auch zum Beispiel Fettsäuren frei werden aus den Fettzellen. Andererseits, wie schon gesagt, fördert Cortisol die Adipogenese, das heißt die Reifung der Fettzellen. Und das wurde auch in mehreren Zell- und Tiermodellen gezeigt. Ne? Also es kann praktisch Vorläufer-Fettzellen dazu anregen, zu reifen Fettzellen zu differenzieren. Das heißt, diese Fettzellen werden dann immer weiter dicker und größer und erstaunlicherweise lagert sich das dann wirklich auch immer alles um den, gerade in den viszeralen Bauchfettbereich an, also den Bauchraum. Und wir wissen ja, dass auch gerade das viszerale, die viszerale Fettmasse eines der größten Entzündungsherde im Körper ist. Gerade wenn es expandiert, kommt es auch zur Einwanderung von Immunzellen, die natürlich dann gewisse proentzündliche Faktoren auch freisetzen, die eigentlich diesen ganzen Entzündungsherden, dieses ganze Krankheitsgeschehen immer weiter befeuern.
Und vor allem bei Frauen ist das auch ein großes Thema, wenn man jetzt in Richtung Krebs schaut, weil mehr viszerales Fettgewebe, mehr Möglichkeiten für Aromatase, ist ja das Enzym, was das Östrogen herstellt, da auch mehr von diesem Östrogen zu produzieren und dann letzten Endes auch ein höheres Risiko zu haben für Brustkrebs, für Eierstockkrebs und so weiter und so fort. Genau. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben. Die negativen Auswirkungen, die gehen ja dann sogar noch ein bisschen weiter und betreffen auch das autonome Nervensystem, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt an Schlaf denken, wenn es um dieses Zur-Ruhe-Kommen geht, das fällt ja dann auch deutlich schwerer, oder? Wenn man einfach diesen dauerhaft hohen Cortisolspiegel hat.
Genau, wie schon du oder ich auch am Anfang gesagt haben, ne, so dieser Gegenspieler von Melatonin. Aber wenn das Cortisol gerade abends nicht mehr absinkt, ne, dann kommt es natürlich dazu, dass man auch wirklich unter Schlafproblemen leiden kann. Es kommt natürlich zu unruhigem Schlaf oder die Schlafqualität ist gestört, die Tiefschlafphasen verkürzen sich. Ne, das spielt damit alles eine Rolle. Ne? Und dann natürlich, wenn der Sympathikus dauerhaft angeregt ist und der Parasympathikus nicht mehr wirklich zu seiner aktiven Arbeit kommt, kann es doch dann einiges stören, gerade die Ruhephasen stören oder zur Ruhe kommen stören. Und was natürlich auf lange Sicht auch wieder Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit hat.
Ja, und vor allem auch auf die psychische Gesundheit, ja, weil das sind alles Menschen mit einem sehr hohen Cortisolspiegel, vor allem über die Dauer hinweg, die auch mehr Angstzustände, mehr Depressionen haben, mehr affektive Störungen haben. Das heißt, das ist auf jeden Fall alles, was man im Hinterkopf haben muss.
Richtig. Und auch ne Hautgesundheit.
Ja.
Gerade Stress, erhöhte Cortisolwerte, schlechte Schlafqualität äußert sich natürlich dann auch wieder an der Haut, die unrein sein kann dann. Es kann zu Akne sich neigen, es kann entzündlicher wirken, ne, durch zum Beispiel Dermatitis oder natürlich auch beschleunigte Hautalterung. Ne. Also man sieht die Zeichen dann ganz klar im Gesicht.
Bringt uns so ein bisschen zum nächsten Thema. Hautalterung ist üblicherweise, sage ich jetzt mal, vor allem für Frauen ein großes Thema. Mhm. Gibt es bei der Cortisolreaktion bei Männern und Frauen ein Unterschied? Ist das relativ ähnlich? Oder, weil es wird immer sehr viel über diese geschlechtsspezifischen Unterschiede geredet und ich könnte mir vorstellen, dass es viel mehr Studien gibt, die man an Männern gemacht hat und vielleicht bei Frauen die Datenqualität noch gar nicht so gut ist, aber da weißt du sicher mehr drüber.
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich weiß natürlich, wie du schon gesagt hast, gibt es Unterschiede bezüglich auf Kollagenproduktion zwischen Mann und Frau, weil das Östrogen und das Progesteron haben Einfluss auf die Kollagenproduktion. Wobei Östrogen tatsächlich Kollagenproduktion auch fördern kann, auch das Progesteron. Deswegen auch während der Schwangerschaft kommt es ja wirklich zum Leuchten der Haut. Also es kommt auch wirklich zur Wassereinlagerung und Kollagensynthese. Natürlich wirkt Cortisol dann kontraproduktiv. Ne? Also einerseits, das ist jetzt wieder so ein bisschen diese Krux in der Sache. Also Cortisol kann bewirken, also hat Einfluss auf die Kollagenproduktion, bewirkt, dass Kollagen produziert wird. Aber wenn es natürlich konstant hohe Cortisolwerte, kann das wieder den gegenteiligen Effekt auch haben. Also richtig klare Studien gibt es da auch nicht dazu, aber man sieht hier, das ist wieder so eine Balance. Ne? Also zu wenig ist nicht gut, aber zu viel ist auch nicht gut, wie bei so vielen.
Wie bei so vielen Sachen, ja. Das trifft auf vor allem ernährungstechnisch auf enorm viele Bereiche zu, egal ob es jetzt um Proteine, Kohlenhydrate, Fette oder auch Mikronährstoffe geht.
Richtig,
da gibt es ja auch ein zu viel. Wir haben jetzt vor der Podcast-Episode auch schon so ein bisschen über Sport gesprochen.
Mhm.
Und du hast mir davon einer ganz spannenden Studie zu Extremsport erzählt. Was hast du denn da gelesen?
Genau. Ne, also Sport ist ja immer so ein kleiner Stress für den Körper. Ist ja auch gut, ist ja auch so eine Hormesis. Ne, kleine Stressoren in unseren Alltag zu setzen, ist vor allen Dingen gut für als Anti-Aging-Effekt auch geeignet. Aber dauerhaft chronischer Stress, was auch zum Beispiel Übertraining sein kann, ist natürlich auch wieder negativ assoziiert. Und gerade auch Sport erhöht den Cortisol-Spiegel, den Cortisolwert. Und wenn man nun übertrainiert, kann es auch dazu kommen, dass man chronisch erhöhte Cortisolwerte hat, ne? Was natürlich auch den gegenteiligen Effekt hat, was sich auch negativ zum Beispiel auf die Muskelsynthese auswirkt. Weil natürlich Cortisol wieder die Energie freisetzt und es kommt hier zum Abbau von Makronährstoffen und dann auch von Muskelgewebe oder Protein. Interessant wird natürlich auch der Unterschied hier wieder zwischen Mann und Frau. Es scheint natürlich, dass bei Männern hier die Ausschüttung von Cortisol, also die Männer sensitiver sind, um Cortisol auszusenden während einer sportlichen Einheit, als Frauen das tun. Aber bei Frauen muss man natürlich wieder gucken, okay, welche Zyklusphase befindet sich die Frau. Also während die erste Zyklusphase ist der weibliche Stoffwechsel ähnlicher den männlichen Stoffwechsel. Das heißt, sie sind auch mehr dazu veranlagt, in der ersten Zyklushälfte mehr Muskelgewebe aufzubauen. Und hier scheint der Effekt, die Cortisol-Sensitivität ähnlich des Mannes zu sein. Zweite Zyklushälfte scheint es doch mehr dann zu sein, dass die Sensitivität geringer ist und es hier mehr zu chronischen Cortisolspiegeln kommen kann, weil einfach der weibliche Körper stressanfälliger ist. Ne, der Frau fällt es schwerer, dann wirklich Cortisol wieder in Einklang zu bringen und es kann natürlich dann auch negative Auswirkungen auf den weiblichen Zyklus haben.
Was hältst du persönlich vor dem Hintergrund von Cortisol-Tests? Ich meine, messen kann man es ja im Speichel, im Urin, im Blut. Ist das was, wo du sagst, das macht manchmal Sinn oder eher nicht?
Es gibt tatsächlich Tests, vor allem auch im Speichel. Ne? Cortisol, das kann man super auch im Speichel, also nicht invasiv, auch überprüfen lassen. Es gibt auch schon erste Sensoren, also Schweißsensoren, aber die sind leider auf dem Markt noch nicht so gängig. Wichtig bei Cortisol ist immer, dass man es an mehreren Zeitpunkten über den Tag oder am besten über mehrere Tage verfolgt. Wenn man es wirklich einmal pro Tag überprüft, würde ich immer empfehlen, früh morgens direkt nach dem Aufstehen und dann über mehrere Tage oder mehrmals aller Wochen wiederholen, um dann den Abgleich zu haben, wie ist mein Cortisolspiegel, wenn ich früh am Morgen aufstehe. Das ist immer so dieser Cortisol-Peak oder Reiz direkt nach dem Aufstehen, da sieht man schon, gibt es da Veränderungen. Er sollte morgens natürlich hoch sein, aber nicht zu hoch. Genaue Referenzwerte muss man bei den einzelnen Laboren nachlesen. Ich habe es jetzt auch nicht direkt im Kopf. Oder natürlich zu niedrig ist auch nicht gut. Ne? Das kann ja manchmal auch zu einer Nebennierenermüdung kommen. Das heißt, Cortisol wird ja in der Nebenniere gebildet, das hatten wir am Anfang gar nicht erwähnt.
Mhm.
Und bei dauerhaft chronischem Stress kann es wirklich dazu kommen, dass die Nebennieren wirklich exhausted sind. Das ist wie so eine Insulinresistenz oder ein Diabetes, wo dann die Bauchspeicheldrüse auch aufhört zu arbeiten. So ist es dann genau mit den Nebennieren. Denkt sich, jetzt habe ich auch keine Kapazitäten mehr, jetzt habe ich keine Lust mehr, Energie zu verschwenden. Das heißt, es kommt dann wirklich dazu, dass nicht mehr genug Cortisol ausgeschüttet wird. Und dann kommt nämlich auch diese typischen Symptome bei so einen Erschöpfungszuständen oder chronischen Stress, dass man antriebslos ist, müde ist, früh morgens nicht mehr aus dem Bett kommt. Und das ist dann schon ein Zeichen, dass die Nebennieren nicht mehr richtig funktionieren. Und das kann man ganz gut bei solchen morgendlichen Tests auch feststellen. Das sollte man wirklich über einen längeren Zeitraum durchführen. So einen Test einmal durchgeführt, sagt letztendlich gar nichts aus. Also man muss es wirklich verfolgen.
Ja, das ist wie bei so vielen Auch bei Blutwerten.
Wollte ich gerade sagen, Blutglukosetest zum Beispiel auch, ja.
Das bringt einem auch nur was im Verlauf, dass man natürlich über einen längeren Zeitraum sich auch anschaut, regelmäßig, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Deswegen umso besser, wenn Sensoren dafür in Entwicklung sind, dass man sowas vielleicht wirklich diese Tagesprofile über eine Woche oder zwei Wochen sich auch wirklich mal anschauen kann.
Genau.
Jetzt denke ich gerade dran, einerseits kann man ja wahrscheinlich ganz gut Cortisol direkt messen, vor allem wenn es jetzt auch nicht invasiv geht. Auf der anderen Seite haben ja diese ganzen Wearables auch unter Anführungszeichen Surrogatparameter, wie zum Beispiel eine HRV, die ja auch ein Marker gewissermaßen dafür ist, wie erholt ich bin. Ist das was, wo du sagst, es reicht, wenn man mal schaut, dass man diese Erholungsphase auch wirklich erreicht, um sicher sagen zu können, mein Cortisol ist okay? Oder würdest du sagen, wenn man einen Verdacht in die Richtung hat oder einfach mal mehr wissen möchte, macht es Sinn, dass man mal so ein Cortisol-Tagesprofil macht?
Also ich finde schon, so eine HRV macht schon Sinn, einfach zu gucken, wie sieht meine Stress-Response aus, wie sieht die Regeneration meines Körpers aus, gerade bei der HRV, soll ich das jetzt ausdrücken? Es wird teilweise falsch interpretiert. Ne? Also viele sagen, also man weiß ja, eine niedere HRV wird negativ, ist ja ein Faktor, okay, der Körper ist schlecht regeneriert, eine höhere, der Körper ist besser regeneriert, aber letztendlich ist es ja auch Zyklusschwankungen. Ja, also eine hohe HRV sollte immer am Morgen auch sein, wenn ich aufstehe, das heißt eine volle Regeneration des Körpers. Über den Tag kann es natürlich schwanken, es ist normal. Wenn ich dann Sport treibe oder wenn ich im Alltag stehe oder ein wichtiges Meeting habe, dass die HRV dann runtergeht. Aber hier natürlich wieder sich anzuschauen, wie sieht die HRV morgen aus, ähnlich wie bei den Cortisol, ist der Körper regeneriert. Wenn ich natürlich detailliert dann auch wissen möchte, wie sieht es mit meinem Cortisol aus, wie ist mein zyklischer Verlauf meines Cortisols, macht natürlich dann auch eine adäquate Messung Sinn, natürlich.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com. Bei HRV fand ich auch ganz spannend, ich habe schon super viele verschiedene Wearables probiert und alle haben eine andere Art und Weise, die HRV auszugeben. Beim einen Wearable war meine, ich schaue mir immer die über Nacht an, wie du auch gerade gesagt hast, weil untertags schwankt das sowieso. Ja. Das heißt, viele werfen auch sogar nur die HRV im Schlaf aus. Ja. Und beim einen war es 90, beim einen war es 50, beim einen war es 70. Man kann es ganz gut tracken, aber man muss sich halt auf ein Wearable verlassen und kann nicht einen Whoopstrap haben, einen Ring haben, eine Uhr haben und dann alles miteinander vergleichen. Man muss immer nur die vom Smartring anschauen oder die von der Uhr anschauen.
Es ist auch interessant, wir selber an der Dualen Hochschule Heilbronn, wo ich gerade in der personalisierten Ernährung, also das Team leite, wir nutzen ja auch Sensoren, um personalisierte Ernährungsempfehlungen geben zu können. Also wir starten unsere ersten Studien diesbezüglich. Und jede Firma hat ihren eigenen Algorithmus dahinter. Und da muss man sich genau informieren, wie kalkuliert die Firma das Produkt, die HRV, um dann wirklich gezielt adäquat auch das Verständnis dazu gewinnen, aha, das wird jetzt mit einberechnet und deswegen treten halt auch diese leichten Unterschiede aus. Ne? Klar, im Sportbereich reichen ja solche Wearables, also solche normalen Wearables, also solche Fitwatches oder Fitbits oder Apple Watches, gar nicht aus. Da werden ja ganz andere Sensoren hergenommen oder auch Gürtel oder Brustbänder, ne, weil es einfach viel genauer ist, dann auch die Heartrate Variability auch zu messen. Ja,
das ist spannend. Da muss man, ja, man muss sich für ein Tool entscheiden, dem dann gewissermaßen auch treu bleiben und kann da so ein bisschen den Verlauf dann ganz gut sagen, weil diese Algorithmusunterschiede, die sind natürlich da. Und halt teilweise wirklich sehr groß.
Ja.
Also zumindest bei mir war es sehr groß. Wie gesagt, zwischen 50 und 90 ist ja ein riesengroßer Unterschied.
Und dann ist man erstmal erschrocken, ne? Und denkt sich, oh Gott, was ist jetzt passiert?
Genau, ich hab dann zwei Ringe an zwei Fingern getragen, einen links, einen rechts und beide hatten völlig unterschiedliche Werte ausgewiesen. Ja. Aber die Tendenz war immer die gleiche. Das heißt, sie messen alle was Ähnliches, aber halt mit einem anderen Faktor dahinter, wie hoch die HRV jetzt ausgeworfen wird. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Jetzt haben wir so viel über die negativen Effekte von Cortisol geredet, wie man Cortisol messen kann, was es auch für positive Effekte hat ganz am Anfang. Jetzt können wir ein bisschen darüber reden, welche Rolle denn Ernährung spielt bei Cortisol. Das soll ja eigentlich heute so ein bisschen unser Hauptthema sein. Welche Rolle spielt denn Ernährung bei der Regulation vom Cortisolspiegel? Ja,
wie schon gesagt, wenn man sich mal die Funktionen von Cortisol betrachtet, nimmt sie einen enormen Einfluss auf den Energiestoffwechsel. Also kann man sagen, ja, die Ernährung nimmt einen maßgeblichen Einfluss darauf. Natürlich, Cortisol wird ja getragen von unserer gesamten Gesundheit, ne, beeinflusst durch Bewegung, wie wir es schon adressiert haben, Stressmanagement, wie wir es adressiert haben und nun die Ernährung. Und hier spielen natürlich hauptsächlich eigentlich unsere drei großen Makronährstoffe eine große Rolle: Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße.
Und wenn man sich jetzt diese drei großen Gruppen anschaut, was wäre denn eine sehr verträgliche Aufteilung, sage ich jetzt mal, für mich?
Ach, du meinst, wie viele Kohlenhydrate, Fette?
Genau, was wäre denn so eine grobe Richtlinie? Ich weiß, also man muss das immer sehr individuell sehen und auch den Lebensumständen so ein bisschen angepasst. Aber gibt es da so einen Richtwert, den du nennen kannst?
Also ich würde weniger von den Richtwerten gehen. Ich würde mehr auf diese Qualität dieser Gruppen eingehen. Mhm. Man weiß ja auch, wenn der Körper in einem Energiedefizit ist und er zieht nun mal seine Energie aus den Makronährstoffen, dann kommt es natürlich zu einer Stressreaktion, ne, und dann ist auch der Cortisolwert höher. Und hier kommt es wirklich wieder auf die Qualität an. Bei den Kohlenhydraten ganz klar, komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, sie sättigen lange und halten den Blutzucker stabil. Dann kommt es zu Blutzuckerschwankungen, steigt auch der Cortisolwert. Und das wurde auch in Studien schon gezeigt und auch bewiesen. Deswegen immer wichtig, versuchen die Ernährung so zu kooperieren, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Bei den Eiweißen, essentiell, hier kommt es wieder auf die Eiweißqualität an. Also das heißt, sind alle wichtigen Aminosäuren, das heißt die Eiweißbausteine, in der Ernährung enthalten? Und ja, da spielen tierische Eiweiße eine große Rolle, weil sie einfach am besten verfügbar sind und die beste Bioverfügbarkeit haben. Gerade zum Beispiel auch das Ei, ne, oder Fisch sind maßgeblich sehr gute Quellen. Und beim Fisch, ne, es ist einer meiner Lieblingsthemen, gerade der fette Fisch, liefert natürlich zudem noch die gesunden Fette, ne, die Omega-3-Fettsäuren, und auch die Fettsäurequalität spielt hier eine große Rolle.
Würdest du sagen, wenn man sich vegan ernährt, vegetarisch ernährt, also dann auch keinen Fisch isst, dass man da einen Bedarf hat zu supplementieren an speziellen Aminosäuren? Oder es ist, je nachdem, gibt es auch pflanzliche Lebensmittel, sage ich jetzt mal, die das Profil auch gut abdecken können. Nur muss man davon halt dann ein bisschen mehr essen.
Also gerade, also Vegetarier, denke ich, können das ganz gut kompensieren, wenn sie adäquat vielleicht eventuell ab und zu mal noch ein Ei essen oder auch über Käse. Letztendlich auch gerade bei reinen Veganern, die müssen sich schon sehr gut informieren. Nur zum Beispiel Sojabohnen, also auch Tofu, Quinoa oder zum Beispiel auch Chiasamen liefern ganzes Eiweiß, aber natürlich, man isst ja nun kein Kilo Chiasamen, ne? Das ist wieder so die Menge, die das dann ausmacht. Wenn, dann muss man Lebensmittel gut kombinieren, zum Beispiel Hülsenfrüchte mit Getreide, also sei es jetzt zum Beispiel Kichererbsen plus Buchweizen, ne, um halt ein ganzes Protein zu formen, dass der Körper auch mit diesen Proteinen oder mit diesen Aminosäuren, die da enthalten sind, etwas anfangen kann. Und da muss sich ein Veganer schon sehr gut informieren, welche Lebensmittel kann ich jetzt gut kombinieren und gegebenenfalls, wie du schon sagst, supplementieren.
Meinst du mit Aminosäuren eher die 8 essentiellen Aminosäuren oder das komplette Spektrum von Aminosäuren?
Genau, also die 8 essentiellen sind natürlich wichtig. Die anderen könnten von dem Körper auch selbst hergestellt werden, aber hier ist natürlich wichtig, dass auch die Grundbausteine dann wieder vorliegen. Ja, deswegen Ernährung, Essen und gerade in Bezug auf den Stress und auf Cortisol-Level, Ernährung, Energie ist enorm wichtig. Ne? Gerade auch, was viele Frauen, unsere Trendernährungen, die man auf den Social-Media-Kanälen findet, sind ja alles meist sehr restriktive Ernährungsweisen. Das heißt, gewisse Lebensmittelgruppen werden ausgeschlossen, meist sind sie sehr unterkalorisch. Und wenn man sich so über lange Zeit ernährt, kann es schon sein, dass man einen erhöhten Cortisolwert erreicht. Ja.
Jetzt weiß ich ja, dass du sehr viel unterwegs bist. Du bist mal in Halle an der Uni, mal in Heilbronn an der Uni, weil du da viel Forschung machst. Du bist auch da mal bei einer Konferenz, da mal bei einem Event. Und wie handhabst du das bei dir selber? Wo legst du deinen Schwerpunkt?
Das ist eine gute Frage, ne? Ich bekomme das oft gefragt. Ja, ich muss sich selbst erstmal nachdenken. Also rein von der Ernährung versuche ich mich natürlich, ich denke mal, ich komme vom Fach, mich adäquat zu ernähren, meinen Körper wirklich die Energie zu geben und wirklich früh die Kohlenhydrate, das Eiweiß und wirklich schauen, die Lebensmittelqualität und über den Tag verteilt regelmäßig zu essen und meine Mahlzeiten einzunehmen. Und ich habe dann nämlich immer meine Supplemente mit im Gepäck. Also meine Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, gerade wenn ich auf Reisen bin, sehr, sehr wichtig. B-Vitamine und gerade wenn es darum geht, für den Cortisol-Stoffwechsel spielen B-Vitamine eine essentielle Rolle, weil sie sind auch beteiligt, misst einerseits an der Bildung vom Cortisol, aber auch zum Beispiel werden sie benötigt für die Bildung von gewissen Neurotransmittern wie Gamma-Aminobuttersäure, Serotonin, gerade B9, B12, B5 und das balancierte dann auch alles wieder dieses Stresslevel aus. Ne? Und deswegen auch, wenn jemand chronisch gestresst ist, würde ich auch immer eine B-Vitamin-Supplementation empfehlen. Dann nehme ich tatsächlich auch Ashwagandha ein. In gewissen Phasen, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich wirklich sehr wenig Schlaf oder wenige kurze Schlafdauer, brauche jetzt aber unbedingt qualitativen Schlaf, dann kommt immer Ashwagandha mit B1 bei mir ins Spiel. Und ja, so versuche ich halt natürlich, mich adäquat auch zu ernähren. Und natürlich, um keine Schleichwerbung zu machen, ist dann auch von Molekular das One-Supplement nehme ich ein. Und das nehme ich meist früh, um auch mir meinen Körper die Energie zu geben und gerade auch die Mitochondrien-Gesundheit zu stärken. Genau.
Jetzt hast du so schön das Fass mit Nahrungsergänzungsmitteln aufgemacht. Ja. Da hake ich jetzt natürlich noch ein bisschen nach. Du hast jetzt drüber gesprochen, was du selber für dich nimmst, in deiner Routine mit dabei hast. Gibt es noch andere Stoffe, Mikronährstoffe oder auch Pflanzenstoffe, wo du sagst, die spielen auch eine Rolle fürs Cortisol? Du nimmst die zwar nicht, aber die wären trotzdem relevant.
Ich sag mal, eigentlich auch alle Pflanzenstoffe, die für Körper und Geist so gut es sind. Also ein Magnesium hatte ich ja auch gut, Magnesium ist kein reiner Pflanzenstoff, aber zum Beispiel Rhodiola kann es sein. Es kann auch zum Beispiel wie Kurkumin, hat ja auch eine stark antioxidative Wirkung, die wirken sich auch wieder balancierend auf, sag ich mal, das Stresslevel und dann auch wieder Cortisol per se. Generell auch alle Pflanzenstoffe, die für die Kognition gut sind. Zum Beispiel auch Ginkgo biloba, ne, oder Johanniskraut, was ja auch das Schlaf fördert. Also auch all diese alten Pflanzen, die ja zum Beispiel auch bei Maria Treben und so weiter genutzt wurden, die Körper und Geist in Balance bringen, haben auch damit auch einen guten Einfluss auf den Cortisolwert.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja den Überbegriff Adaptogene, richtig, der in Zusammenhang mit Cortisol, mit Stress immer fällt. Da zählt natürlich Ashwagandha dazu, da zählt auch Rhodiola rosea dazu, was du schon genannt hast. Also da wird auf jeden Fall, was ich so gesehen habe, auch sehr viel Forschung gemacht. Auch an Menschen, nicht mehr nur an Tieren, das ist auch ganz schön, weil das ist immer so, so baut sich das natürlich immer auf. Oder wir starten immer bei den Fadenwürmern, bei den Fruchtfliegen, landen dann bei den Mäusen und irgendwann schaffen wir es dann auch zu den Menschen. Das ist auch gut so und da wird momentan wirklich auch sehr, sehr viel gemacht, um dem Ganzen auch eine solide wissenschaftliche Basis zu geben.
Aber ich würde, und das zeigen auch viele Studien, auch wenn man gerade klinische Studien sich anguckt, ist es meist auch mal in Kombination mit gewissen Vitamin- oder Mineralstoffen. Und wenn man es wirklich ganzheitlich, seinen Geist oder sein Stresslevel in Einklang bringen möchte, da auch eine Kombination ist da wirklich empfehlenswert. Das heißt, ein Pflanzenstoff plus zum Beispiel ein B-Vitamin und Magnesium und dann hat man wirklich so ein Power-Paket geschaffen, um ganzheitlich auf verschiedenen Ebenen auch zu agieren, um, diese Entspannung zu fördern. Und nicht zu vergessen, weil man bei solchen alternativen Methoden auch ist, das Stresslevel, ne? Sei es jetzt Spaziergänge, aber auch, wo ich mich auch gerade viel weitergebildet habe oder viel gelesen habe, gerade diese Triggerpunkte. Ne? Es gibt ja so gewisse Triggerpunkte im ganzen Körper, um den Nervus vagus stimulieren zu können, einfach diesen Parasympathikus auch anzuregen. Und ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel in unserem Ohr, also wo das, nennt man das hier oben, du bist der Mediziner.
Das ist der Tragus.
Genau, der Tragus. Und da drinne, wenn man da reinfasst und draufdrückt, da muss eine Nervus-Vagus-Endigung sein. Und da eine Minute draufdrücken, scheint eine Wirkung zu erzielen, auch dann wirklich diesen Parasympathikus anzuregen, um einfach zur Ruhe zu kommen und auch Cortisol so zu senken.
Was hältst du in dem Zusammenhang, weil wir gerade so bei Nervus Vagus sind, von so, gibt ja auch diese Stimulatoren, oder? Manche klemmt man sich hier so ins Ohr, es gibt auch so Armreifen. Ja. Hast du sowas schon mal probiert?
Das habe ich leider noch nicht probiert. Also sehe ich schon als sinnvoll vielleicht an und ich denke mal, hier muss auch wieder jeder für sich selber finden, was ist für mich eine gute Methode. Ne? Es gibt viele Ansätze, viele sehr interessante Ansätze, aber es ist wieder sehr individuell. Ne? Den einen bekommt das vielleicht ganz gut, den anderen nicht. Zum Beispiel genauso wie Meditation. Also ich habe es schon mehrmals probiert. Ich bekomme es einfach nicht hin. Und dann hat mir ein guter Freund, der auch sehr in dieser ganzheitlichen Medizin zugange ist, hat mich dann gesagt, naja, Dorothea, du gehst ja immer viel laufen. An was denkst du, wenn du laufen gehst? Ich meinte, nicht an gar nichts. Und er meinte, genau das ist Meditation. Und ich denke mal, jeder übt das für sich selber in einer ganz eigenen Art und Weise aus. Und man muss für sich selber den Weg finden, der für einen das Beste ist, wo man sich am wohlsten damit fühlt.
Ja, man muss auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren. Vor allem bei diesen Vagusnerv-Stimulationsgeräten ist der Preis immer enorm hoch. Also da gibt es Geräte, die kosten 600, 700, 800 €. Da lohnt sich auf jeden Fall, das mal mit deinen genannten Triggerpunkten zu probieren, weil das kostet nämlich 0 €.
Genau.
Und wenn das nicht funktioniert, kann man sich immer noch hocharbeiten. Das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz. Ich habe jetzt noch einen Punkt zu Ashwagandha. Da gab es ja heuer auch so ein bisschen Aufruhr. Also Ashwagandha wird ja auch als Schlafbeere bezeichnet. Und das hat so ein bisschen die Runde durch die Medien gemacht, dass man da vorsichtig sein muss, wenn es jetzt um die Leber geht. Da gab es ja, so wie es bei Omega-3 auch mal, so eine Art rote Handbrief gab. Da gab es im Grunde heuer einfach eine Studie rausgekommen. Hast du dir die mal durchgelesen? Ja. Hast du die mal gesehen?
Also ich war tatsächlich die letzten Wochen auch auf 2, 3 Heilpraktikerkongressen und das war auch ein Thema, was mehrmals adressiert wurde. Und tatsächlich auch viele und auch gute Wissenschaftler sagen, klar, man muss wie bei jedem Stoff, ne, man muss schauen, gucken, wo könnten Risiken bestehen. Aber wenn man sich die Studien einmal anschaut, es ist wirklich sehr individuell. Es sind einzelne Personen, wo Nebeneffekte aufgetreten sind, zum Beispiel die Leberschädigung, dann teilweise war es eine Überdosis. Was können, wie bei jedem Medikament auch, was waren vielleicht noch andere Faktoren, die dort eine Rolle gespielt haben, die teilweise nicht mit benannt wurden. Und natürlich die Dosis macht auch immer das Gift. Ne? Also da sollte man sich auch die Studien sehr genau angucken, wirklich dahinter blicken und erstmal, was war die Dosis, welches Setting, welche vor anderen Erkrankungen hat der Patient oder der Klient auch noch gehabt. Und da sollte man wirklich vorsichtig sein. Ne? Und ich denke mal, wenn man sich in den angegebenen Referenz- oder Angaben bewegt, die auch für diese Stoffgruppen empfohlen werden, kann man nichts falsch machen. Und dann auch das eigene Empfinden.
Ja, ich sehe das auch so. Man muss das Ganze immer ein bisschen differenziert betrachten. Es ist da in der öffentlichen Wahrnehmung häufig so, dass da dann ein bisschen, da kommt eine Studie, da wird eine Zeile gelesen und dann wird da gleich in der Berichterstattung so ein bisschen über die Stränge geschlagen, ohne dass man sich vielleicht mal genauer mit dem Studiendesign und so weiter auch beschäftigt hat, weil genauso schwierig ist es, wenn man eine riesengroße epidemiologische Studie hat, die sich 1 Million Leute anschaut und eine Supplementierung dann untersucht. Da sind so unfassbar viele Einflussfaktoren mit dabei, dass die Studie am Ende eigentlich relativ nichtssagend für mich als Verbraucher ist, weil da wird nicht auf die Ausgangssituation eingegangen, da wird bei der Dosis nicht variiert. Da wird nicht angeschaut, was man vielleicht sonst noch so für Erkrankungen hätte. Da wird einfach alles pauschalisiert. Und das ist in der Wissenschaft eigentlich immer nicht gut. Hm. Weil am Ende geht es ja viel mehr in Richtung von dieser Personalisierung. Und genauso richtig. Muss man das auch bei Supplements sehen. Und es gibt ja bei allen Produkten eine Höchstmenge, auch von der Europäischen Lebensmittelbehörde vorgegeben, richtig. Die man dann auch auf diese Labels draufschreibt. Und wenn man sich da dran hält oder zumindest eine Absprache, sage ich immer, mit einem Profi, mit einem Experten, ja. Dann darüber hinausgeht, weil es halt in der individuellen Situation passt, dann ist das absolut fair.
Ja, absolut, dann bin ich bei dir, ne? Und das ist immer so diese Krux, gerade bei Lebensmittel- oder Nahrungsergänzungsmittelstudien, weil die Einflussfaktoren so immens sind. Man müsste eigentlich auf zwei Inseln eine gewisse Anzahl an Menschen schaffen. Die Inseln müssten gleich temperiert sein, gleiche Sonneneinstrahlung. Die Menschen müssten jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen, das gleiche essen, das gleiche trinken, am besten noch das gleiche Geschlecht sein. Ne? Und selbst dann hätte man noch individuelle Unterschiede.
Ja, ne? Das wäre unmöglich.
Genau. Und deswegen sollte man wirklich vorsichtig sein. Und wenn man sich auf das eigene Empfinden einfach vertraut und diese Höchstmengen, wie du schon sagst, nicht überschreitet, dann kann man es unbedenklich ausprobieren, auf jeden Fall.
Ich hatte auch schon mal mit dem Max drüber gesprochen in einer Folge, wo wir auch genau über dieses Problem geredet haben. Es ist einfach eine Maus, wenn man jetzt mal diese tierschutzrechtlichen Sachen außer Acht lässt, eine Maus einzusperren in eine Plastikbox und jeden Tag gleich zu gestalten, wo man alle Faktoren kontrollieren kann, die Nahrung, das Licht, die Temperatur und so weiter und so fort. Das geht bei Menschen schlichtweg nicht. Deswegen ist es bei Tierstudien einfacher, diese Effekte herauszuarbeiten, auch also wirklich nur von dieser Intervention. Ja. Und bei Menschen ist das einfach nicht möglich. Das würde auch in Zukunft nicht möglich sein, hoffentlich.
Ja, nee. Aber selbst bei Mäusen, ich habe ja lange Jahre auch Mäusen geforscht, ne? Und selbst da gibt es individuelle Unterschiede. Weil die Genetik und Epigenetik kann man auch nicht ausschließen. Ne?
Ja, die ist natürlich auch unterschiedlich, ja. Du hast bei deiner persönlichen Routine auch davon geredet, dass du immer schaust, deine Mahlzeiten am Tag zu haben. Heißt das, du frühstückst, isst zum Mittag, isst am Abend, du machst keine Fastenzeit oder ist das was du hin und wieder mal mit einschiebst?
Guter Punkt. Fasten, großes Thema bei Cortisol. Nein, ich faste nicht. Ich mache ein ganz physiologisches Fasten. Wir hatten ja auch schon mal einen Blogpost, hatte ich darüber geschrieben. Und also das physiologische Fasten ist ganz einfach das nächtliche Fasten. Also ich versuche nicht zu spät zu Abend zu essen. Was heißt nicht zu spät, aber dass ich nicht zu sehr nah an meinen, wenn ich zu Schlaf gehe, esse. Und wirklich dann mir diese mindestens 12 Stunden über Nacht faste oder nichts esse, klar, weil dann versuche ich zu schlafen. Und das ist ein ganz normaler Fastenzustand, gerade wenn ich abends nicht zu schwer esse und der Körper kommt dann automatisch in diese Autophagie, ne, diesen Reinigungsprozess. Auch natürlich, ich bin Frau und ich bin auch noch sehr niedrig im Gewicht und dann ist Fasten natürlich über längere Zeitraum auch eher kontraproduktiv. Hinzu kommt noch, ich habe auch Migräne. Also ist auch was, ne, gerade für Migräne-Patienten ist Fasten auch nicht zu geeignet, weil Fasten natürlich dann auch in eine Migräneattacke enden kann. Was man natürlich machen könnte, ist Buchinger, das Heilfasten ist ja ein medizinisch kontrolliertes Fasten. Ist ja auch mal immer einhergehend mit Entspannung, Körperregeneration, leichten Spaziergängen. Und das kann schon gute Effekte haben. Aber bei Fasten bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten.
Was ist da so der, ich sage jetzt mal, physiologische Mechanismus dahinter, wieso Fasten oder Nahrungsentzug das Cortisol eigentlich hochtreibt?
Mal so anzufangen. Wir brauchen ja Energie, um zu funktionieren. Und es geht nicht nur darum, dass wir laufen gehen können, sondern unsere Zellen wollen funktionieren. Doch wie arbeiten unsere Zellen? Da muss ja erst was eingezahlt werden. Und das ist durch die Makronährstoffe, weil die Makronährstoffe liefern uns die Energie. Und wenn nichts reinkommt, womit die Industrie, unsere Kraftwerke, unsere Zellen arbeiten können, kann nichts produziert werden. Und wenn nichts reinkommt, dann erschreckt man erstmal. Ne? Das ist wie wenn jetzt auf dein Konto die nächsten Monate kein Geld kommt, was passiert? Du wirst gestresst.
Wird man auf jeden Fall gestresst, ja. Ja, aber es geht trotzdem raus.
Genau, richtig. Ne? Und so passiert das mit unseren Zellen genauso. Ne? Die sind gestresst. Und was machen sie? Der Körper ist clever, versucht dann erstmal auf Sparmodus. Also okay, wie wenn jetzt nicht genug Geld reinkommt, muss ja okay, jetzt muss ich erstmal schauen, wo kann ich jetzt erstmal abknöpfen, was brauche ich jetzt nicht mehr zwingen, um erstmal grundlegend zu funktionieren. Und so ist unser Körper auch. Da denkt sie, okay, erstmal jetzt Energie einzusparen, also fahre ich das erstmal runter. Dann, naja, gut, kann man vielleicht den Kreislauf ein bisschen runterfahren, den Blutdruck ein bisschen senken, das Wärmeempfinden senken, ne, um einfach die Energie einzusparen. Und das ist natürlich Stress für den Körper. Und so kann es natürlich sein, dass Cortisol, ne, ist chronischer Stress, der dann eintritt mit dem Fasten, Cortisolwerte natürlich nach oben gehen und Cortisol wiederum ja auch eigentlich in der Zeit gut ist, weil er setzt ja Energie frei, die Energie, die er irgendwo im Körper noch findet. Ne, und das ist nicht dann zwangsläufig das Fett, was viele erhoffen, denn viel leichter und viel energieeffizienter abzubauen sind natürlich die Muskelmasse, das Protein. Ne, weil um Fett erstmal zu mobilisieren und abzubauen, muss der Körper eigentlich erstmal wieder Energie aufwenden. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Sache und wo viele nicht daran denken. Ja.
Spannend. In, sag jetzt mal, in unserer Gesellschaft spielen auch drei, ja, nicht wirklich Lebensmittel, aber Bausteine auch eine große Rolle. Und das ist einerseits Zucker, dann Koffein und dann Alkohol. Mhm. Was spielen denn die drei für eine Rolle für den Cortisolstoffwechsel? Über Zucker hatten wir am Anfang schon so ein bisschen geredet. Wie schaut es denn mit den anderen beiden aus?
Ja, alles zu viel, zu schlecht. natürlich, ne, die ganzen Klassiker. Zu viel Zucker treibt, also lässt unseren Blutzuckerspiegel natürlich außer Rand und Band kommen und was dann sich negativ auf das Stresslevel wieder auswirkt. Alkohol, ganz klar. Alkohol hat auch Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Alkohol lässt uns nämlich unterzuckern. Also weil die Leber, uns ja unser Hauptstoffwechselorgan, wenn Alkohol reinkommt, kümmert sich die Leber erstmal um den Alkohol und nicht wirklich unserem anderen Energiestoffwechsel. Und da kann es sein, dass es gerade, wenn wir dann abends viel Alkohol trinken, über Nacht, sucht natürlich die Leber, weil wir im Fastenmodus der Nacht sind, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Das passiert nicht und somit kommt es zum Blutzuckerdrop. Und es kann natürlich auch wieder Stress auslösen und es hierzu natürlich zu erhöhten Cortisolwerten kommen. Und das dritte war natürlich Rauchen. Rauchen erzeugt oxidativen Stress, ne, und das ist auf lange Sicht natürlich auch nicht gut.
Wie sieht es mit Koffein aus?
Ach, Koffein, ja. Ich sag mal, wenn der Körper Koffein gewohnt ist, in Maßen, ist das in Ordnung. Interessant wird's, und das war auch tatsächlich mal ein Selbsttest an mir selber. Ich habe über einen gewissen Zeitraum einen Blutglukosesensor gehabt. Und frühmorgens fand ich es faszinierend, wenn ich aufgestanden bin, mein Blutzucker war konstant auf einem Level. Man sieht, der Körper ist gesund. Er schafft es, selbst nach 10 Stunden Fastenphase, den Blutzucker auf einen guten Level zu halten. Und ich trinke meist tatsächlich, wenn ich mich morgens dann für die Arbeit fertig mache, immer schon auf leeren Magen nebenbei mein Espresso. Und auf einmal ist mein Blutzucker hochgeschwellt. Komplett. Und ich dachte mir, wow. Okay, meine Leber hat gearbeitet. Aber natürlich, wenn dann keine Energie reinkommt, der Blutzucker sinkt ja dann wieder, man ist ja morgens noch nüchtern. Und wenn der Blutzucker dann sinkt, das extreme Loch, dann kommt natürlich das Cortisol. Und wenn ich nun morgens aufstehe, man sagt, man hat eine Woche, man frühstückt morgens nichts, man trinkt früh seinen Kaffee, hetzt auf Arbeit, das erste Meeting steht an, man ist schon unter Anspannung und Stress. Und das lässt natürlich das Cortisol extrem hochschellen.
Ja. Hast du auch mal die Gegenprobe gemacht und den Espresso weggelassen?
Und das mache ich tatsächlich gerade.
Okay.
Ich trinke keinen Kaffee mehr, ohne morgens was zu frühstücken.
Spannend.
Also ich trinke erst meinen Kaffee, nachdem ich etwas gefrühstückt habe und tatsächlich fühle ich mich damit besser.
Okay. Das ist auf jeden Fall was man mal ausprobieren kann in der eigenen täglichen Routine.
Ja.
Wenn man das genauso handhabt wie du vorher mit dem Espresso auf nüchternen Magen.
Genau.
Vielleicht fühlt man sich danach ja besser. Jetzt ein super großes Thema in der Ernährungswissenschaft generell das Mikrobiom. Das ist noch so ein bisschen, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, emerging, weil es so ein bisschen erst rauskommt, was es für eine super große Rolle spielt. Gibt es auch schon Daten, Studien dazu, wie sich das Mikrobiom, die Zusammensetzung von Mikrobiom auf das Cortisol auswirkt? Oder ist das eher so ein bisschen, ja, Ernährung spielt halt eine Rolle, aber Mikrobiom nicht so?
Also es gibt erste Studien, die natürlich meist im Tiermodell gemacht wurden. Das Mikrobiom, man weiß viel, man tappt aber immer noch im Dunkeln. Grundlegend, was alles, was wir gerade besprochen haben, die guten Faktoren, die Störfaktoren, nehmen alle auch Einfluss auf das Mikrobiom. Und hier ist wieder diese Assoziation, ne? Also diese Korrelation, dass, wie ich meinen Körper behandle, was ich in meinen Körper hineingebe, kommt mein Mikrobiom zugute, kommt mein Stresslevel, der Cortisol-Balance zugute. Und hier ist auch wieder die Balance. Und klar gibt es dann auch gewisse Mikroben, die sich positiv natürlich dann auf das Cortisol, auf den Cortisolstoffwechsel auswirken. Man weiß ja gerade, man weiß vor allen Dingen auch, dass die Kommensalen, also die guten Bakterien, also sind hauptsächlich Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, sich positiv auch auf Parasympathikus und Sympathikus-Tonus auswirken. Hier vor allen Dingen auch das Butyrat, also die Buttersäure zu nennen, die vor allen Dingen auch auf kognitiver Ebene wirkt, ne? Und dient natürlich auch Einfluss auf unsere ganze Stressebene, also die hypothalamische, hypophysäre Nebennierenachse.
Und das Letzte, was wir jetzt noch nicht so wirklich besprochen haben, ist das Thema Flüssigkeitszufuhr. Da habe ich auch gelesen, so ein bisschen in der Vorbereitung auch, ist wichtig, dass man viel trinkt fürs Stresslevel, fürs Cortisol. Wieso?
Weil Cortisol, das ist eine Glukokortikoide, nimmt auch Einfluss zum Beispiel auf das Aldosteron, also auf Aldosteron-Angiotensin-System, was maßgeblich das System ist für unsere Flüssigkeitshaushalt, also eine Nierenfunktion. Und da ist auch wieder so diese Balance gefragt. Interessant ist natürlich auch, wenn man nur noch nicht mal das Durstempfinden hat, sondern nur 10% oder 5-10% an Flüssigkeitsmangel, was wir noch gar nicht richtig als Durst feststellen, geht schon mit 30% Leistungseinminderung einher, also kognitiver Leistungseinminderung. Und da sieht man schon doch wieder hier diesen Zusammenhang und diese Assoziation.
Also alle zu Hause die Flasche immer gefüllt am Tisch neben sich stehen haben.
Bitte kein Alkohol.
Unbedingt. Dorothea, jetzt haben wir sehr viel geredet über positive Effekte, über negative Effekte, über Ernährung und was es alles für eine große Rolle spielt. Wenn du jetzt ein paar Interventionen, sag ich jetzt mal, rauspicken würdest, so deine, sag ich jetzt mal, Top 3 Interventionen, was wäre denn das, um den Cortisolspiegel in einem Rahmen zu halten? Einfach zu sagen, das ist für dich wichtig oder das glaubst du, ist für viele Leute wichtig, ein großer Hebel für die Stresstoleranz.
Faktor 1, nicht nur, weil ich Ernährungsexpertin bin, aber das regelmäßige Essen und hier mehr Qualität als Quantität und versuchen über den Tag den Körper die guten Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe so bunt wie möglich zuzuführen, um einfach den Körper auch etwas Gutes zu tun und auch den Hormonhaushalt auszugleichen. Punkt 2, Stressmanagement. Ich meine, wir alle können nicht unseren Job verwerfen, wir alle können auch manchmal den sozialen Stress nicht verwerfen, aber versuchen sich auch in stressigem Alltag, sich seine Inseln zu schaffen und die Dinge rauszupicken, wo man weiß, das tut mir jetzt gut und auch mal per se eine halbe Stunde ohne Telefon spazieren gehen oder in der Natur sitzen, tut auch manchmal Wunder. Und Punkt 3, schon wenn man nicht über Natur spreche, die Bewegung. Und das muss kein High-Intensity-Training jeden Tag sein. Es reicht schon, dass Spaziergänge aus. Oder einfach mal nicht die U-Bahn, nicht den Bus nehmen, sondern einfach nur seine Beine nehmen und zur Arbeit laufen.
Finde ich, würde ich alles genauso unterschreiben. Punkt 2 auch noch wichtig, dass man sich selber ein paar Grenzen auch setzt und auch beruflich irgendwann mal sagt, bis hierher und nicht weiter. Und dass man sich da einfach ein bisschen abgrenzt und sich nicht zu nicht zu sehr. Ich meine, die Veranlagungen sind sehr unterschiedlich. Auch die Stresstoleranz ist sehr unterschiedlich.
Richtig, ja. Genetik haben wir gar nicht heute noch gar nicht interessiert.
Genau, das nächste Mal, ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Ja, also man muss auch, jeder ist da in der Hinsicht ein bisschen unterschiedlich und manche vertragen schlichtweg mehr Stress, ohne diese schädlichen Auswirkungen von einem zu hohen Cortisol zu haben und manche halt einfach weniger. Und das muss man für sich selber herausfinden und auch wissen und halt dann danach handeln.
Genau.
Und das so halten. Liebe Dorothea, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben auch sehr viel gelernt. Hast du noch ein schönes Schlusswort?
Ein schönes Schlusswort. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Mir kommen sofort viele in den Kopf, ne? Mein liebstes Sprichwort ist eigentlich auch mal von Hippokrates.
Mhm.
Also lass die Ernährung deine Medizin sein und die Medizin deine Ernährung. Und Hippokrates hat es ja 3000 Jahre vor Christus niedergeschrieben und die Worte zählen bis heute. Und daran glaube ich ganz fest.
Vielen Dank. Danke zu Hause fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt an die Dorothea, an dem Podcast generell, dann wie immer schreiben unter podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ist überall möglich. Wir freuen uns über eine Bewertung auch und ansonsten, ja, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, bis dahin.